SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. Es ist eine Tragödie, was in der Schweiz passiert ist. Dort sind beim Brand eines Linienbusses mindestens 6 Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei teilte mit, dass außerdem mehrere Menschen verletzt worden seien, einige von ihnen lebensgefährlich. Der Bus hatte am frühen Abend in Kerzers im Schweizer Kanton Freiburg Feuer gefangen. Er habe vollständig in Flammen gestanden, als die Rettungskräfte eintrafen, hieß es. Möglicherweise war es Vorsatz, wie Katrin Hondl aus der Schweiz berichtet.
Zur Brandursache laufen die Ermittlungen. Eine Polizeisprecherin sagte dem Sender SRF, es kursierten Informationen, dass eine Person in dem Bus brennbare Flüssigkeit über sich geschüttet und den Brand ausgelöst habe. Nun würden der genaue Hergang und mögliche Motive geklärt. Zuvor hatte die Zeitung Blick einen Augenzeugen zitiert, wonach sich ein Mann im Bus mit Benzin überschüttet und in Brand gesetzt habe. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg hat ein Strafverfahren eröffnet und leitet die Ermittlungen. Der Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin schrieb auf der Plattform X, er sei schockiert und betrübt, dass erneut Menschen in der Schweiz bei einem schweren Brand ums Leben gekommen sind. Die Hintergründe werden geklärt, so Parmelin.
Über den Brand in einem Linienbus in der Schweiz informieren wir Sie auch online auf swraktuell.de und in der SWR Aktuell App. Nach Rheinland-Pfalz. Dort ist in anderthalb Wochen am 22. März Landtagswahl. Gestern Abend fand das TV-Duell im SWR statt, eine Debatte der beiden Spitzenkandidaten, Ministerpräsident Alexander Schweizer von der SPD und seinem CDU-Herausforderer Gordon Schnieder. Der sprach zum Beispiel Schwachstellen bei den Kommunalfinanzen an.
Die Kommunen sind in Rheinland-Pfalz seit 30 Jahren strukturell unterfinanziert. Es gab 2 Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes, die jeweils den SPD-geführten Landesregierungen auf den Tisch gelegt haben, dass ihr kommunaler Finanzausgleich verfassungswidrig ist.
Sagt Gordon Schnieder, CDU-Spitzenkandidat in Rheinland-Pfalz. Ministerpräsident Alexander Schweizer, SPD, versuchte mit Regierungserfahrungen im TV-Duell zu punkten.
Ich habe alleine in meiner Amtszeit als Ministerpräsident etwas über 1,5 Jahre Entscheidungen getroffen in einer Größenordnung von 1,4 Milliarden Euro Landesmittel zugunsten der Kommunen.
Welche Themen beim TV-Duell noch angesprochen wurden und ob es auch mal richtigen Streit gab, das sagt uns jetzt unser Landespolitikkorrespondent Matthias Zahn.
Schärfer kam in die Debatte, als es um das Thema Sonderurlaub ging. Eine Beamtin aus dem SPD-geführten Innenministerium ist derzeit beurlaubt und in der Landes-SPD für den Wahlkampf zuständig. CDU-Spitzenkandidat Schnieder warf der Landesregierung vor, damit die Politikverdrossenheit zu fördern. Es stehe die Frage der Selbstbedienung im Raum. SPD-Ministerpräsident Schweizer hielt dagegen, alles sei rechtlich in Ordnung, Sonderurlaub für Beamte eine gängige Praxis. Es gebe eine saubere Trennung zwischen Staat und Partei. Insgesamt wurden Unterschiede klar zwischen SPD und CDU, unüberbrückbare Gegensätze gab es aber nicht. Schweizer und Schnieder scheinen zu wissen, dass man nach der Landtagswahl miteinander können muss. Laut Umfragen läuft alles auf eine große Koalition hinaus. Die Frage ist wohl nur noch, wer sie anführen wird, SPD oder CDU.
Die Landtagswahl am 22. März in Rheinland-Pfalz. Wir informieren Sie dann hier in SWR aktuell in einer Sondersendung über den Ausgang der Wahl von 18 bis 22 Uhr. Zu dem außenpolitischen Thema, das seit 1,5 Wochen die Nachrichten bestimmt, das ist der Iran-Krieg. Das US-Militär hat nach Angaben von Präsident Donald Trump mehrere iranische Marineschiffe in der Straße von Hormuz zerstört. Die ist wichtig für den Schiffsverkehr und den weltweiten Handel. Dabei seien unter anderem Boote versenkt worden, die Seeminen verlegen könnten, so Trump. Aus Washington berichtet unsere Korrespondentin Nina Barth.
Unklar ist, ob der Iran seit Beginn des Krieges tatsächlich Minen im Wasser verlegt hat. Der Fernsehsender CNN hatte berichtet und sich dabei auf anonyme Quellen berufen, dass der Iran mehrere Minen in der Straße von Hormuz platziert hat. Laut CBS News sehen US-Geheimdienste Anzeichen dafür, dass der Iran Vorbereitungen trifft, Minen zu verlegen. Die Straße von Hormuz ist das Nadelöhr des internationalen Ölhandels. Etwa 20% des weltweit gehandelten Öls werden über sie transportiert.
Bundesaußenminister Johann Wadephul ist zurzeit im Nahen Osten unterwegs. Gestern war er in Israel und in Saudi-Arabien. Er rechne nicht mit einem schnellen Ende des Iran-Kriegs, so der Minister in Fernsehinterviews gestern Abend.
Ich denke, er wird so lange dauern, bis die USA und Israel gemeinsam zu dem Ergebnis kommen, dass das erreicht worden ist, was sie sich im Wesentlichen vorgenommen haben. Und das ist die Reduzierung der militärischen Fähigkeiten des iranischen Regimes. Wir wissen alle, es geht um die Möglichkeit, eine Atomwaffe zu besitzen für dieses Regime. Es geht natürlich um ein großes Raketenprogramm, ballistisches Raketenprogramm, was Israel, was aber auch uns in Europa bedrohen könnte.
Außenminister Wadephul von der CDU. Australien hat zwei weiteren Frauen aus dem Team des iranischen Fußballnationalteams Asyl gewährt. Eine der beiden sei eine Spielerin, die andere ein Mitglied des Betreuerstabs, teilte Außenminister Burke mit. Beide hätten Asyl beantragt, bevor der Rest der Nationalmannschaft zum Flughafen gebracht worden sei. Gestern hatte Australien bereits 5 Spielerinnen des Iran Asyl gewährt. Kunden der Lufthansa und der Tochter Cityline müssen sich auf Flugausfälle und Verspätungen einstellen, und zwar morgen und übermorgen. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat wegen des Tarifstreits einen Pilotenstreik angekündigt. Lars Hoffmann in Frankfurt über die möglichen Auswirkungen für die Kunden.
Man muss davon ausgehen, dass fast alle geplanten Lufthansa-Flüge im Streikzeitraum Donnerstag und Freitag ausfallen werden. Beim letzten Streik hat es an einem Tag alleine rund 800 Flüge getroffen. Das dürfte auch diesmal wieder so ähnlich aussehen. Vielleicht sind es im Verhältnis etwas weniger, weil eben Flüge in den Nahen Osten vom Streik ausgenommen sind. Aber Passagiere sollten sich auf jeden Fall vorher informieren, ob ihr Flug betroffen ist oder nicht. Die Lufthansa versucht erfahrungsgemäß einen Sonderflugplan zusammenzustellen, zu gucken, welche Flüge überhaupt stattfinden können und welche nicht. Dann wird auch versucht, viele Passagiere möglichst auf andere Flüge von zum Beispiel Tochter- oder Partnergesellschaften umzubuchen, die ja nicht bestreikt werden.
Und zum Fußball. Der FC Bayern München kann für das Viertelfinale der Champions League planen. Der deutsche Rekordmeister gewann das Achtelfinal-Hinspiel bei Atalanta Bergamo in Italien mit 6:1. Unser Sportreporter Taufik Khalil mit Infos zum Spiel.
Das war nicht einfach nur ein Sieg, sondern eine klare Machtdemonstration des FC Bayern. Der Rekordmeister schlägt Atalanta Bergamo, das zuletzt den BVB mit 4:1 besiegt hatte, mit 6:1 in deren Stadion und unterstreicht mit der Spielweise den Titelanspruch in der Champions League. Stanisic, Olise und Gnabry vor und Jackson, Olise und Musiala nach der Pause bringen den FC Bayern mit 6:0 in Führung und lassen dabei noch viele Tore liegen. Selbst zweistellig wäre locker drin gewesen. Bitter aber auch, Alfonso Davies, Torhüter Jonas Urbich und Jamal Musiala müssen verletzt raus.
Und heute Abend empfängt Bayer Leverkusen im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League den FC Arsenal.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Von vereinzelten Schauern abgesehen, erstmal noch trocken. In Württemberg scheint am Vormittag ab und zu die Sonne. Im westlichen Rheinland-Pfalz an der Grenze zu Luxemburg. Da fängt es dagegen bald an zu regnen. Am Mittag wird es auch in Rheinhessen nass. In Baden-Württemberg, da setzt ab dem Mittag auch Regen ein, und zwar in westlichen Landesteilen. Und dieses Regengebiet erreicht am Abend die Ostalb und das Allgäu. Die Höchsttemperaturen heute 9 bis 17 Grad.
SWR aktuell, Hintergrund.
Heute ist es 15 Jahre her. Heute vor 15 Jahren, da gab es die Katastrophe im japanischen Atomkraftwerk Fukushima Daiichi. In 3 der 6 Reaktoren der Anlage kam es zur Kernschmelze. Ausgelöst wurde dieser GAU durch ein Erdbeben der Stärke 9, das einen Tsunami ausgelöst hatte. Und eine Riesenwelle traf am 11. März 2011 die Ostküste Japans und beschädigte die Atomkraftwerke. 20.000 Menschen starben damals. Das Atomunglück von Fukushima führte dazu, dass die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel entschied, dass Deutschland aus der Atomenergie aussteigen wird. Welche Folgen das alles für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hatte und auch noch hat, das fasst jetzt Ulrike Brandt aus der SWR-Redaktion Umwelt und Klima zusammen.
Schauen wir erstmal auf die politischen Folgen. Vor 15 Jahren, am 11. März, steckte die Politik in beiden Ländern im Wahlkampf Endspurt. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz waren es noch 16 Tage bis zu den Landtagswahlen. Am Wahltag hatten viele Wählerinnen und Wähler die Bilder von der Reaktorkatastrophe in Japan noch deutlich vor Augen. Baden-Württemberg war bis dahin immer von einem CDU-Ministerpräsidenten regiert worden und Stefan Mappus wollte diese politische Tradition fortsetzen. Mappus war ganz klar für Atomkraft, die Grünen mit Winfried Kretschmann als Herausforderer klar dagegen. Am Wahlabend Ende März konnten die Grünen kräftig zulegen und Kretschmann wurde der erste grüne Ministerpräsident. In Rheinland-Pfalz konnte sich Kurt Beck von der SPD zwar als Ministerpräsident halten, doch die Grünen konnten ihren Stimmenanteil mehr als verdreifachen. Deswegen gab es nach der Wahl dann eine rot-grüne Landesregierung. Die Reaktorkatastrophe von Fukushima hat also ganz klar beide Wahlen vor 15 Jahren beeinflusst. Schauen wir noch auf die Folgen für die Energieversorgung im Südwesten. Wenige Monate nach Fukushima hat der Deutsche Bundestag den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen. Bis dahin hatte Baden-Württemberg stark auf die Atomkraft gesetzt. Zwei Kernkraftwerke hatten ungefähr die Hälfte des benötigten Stroms produziert. Nach dem Atomaus wurden Neckarwestheim 1 und Philippsburg 1 direkt abgeschaltet. Die anderen zwei Reaktoren folgten später. Von da an musste das Land mehr Strom importieren, aber auch die Erneuerbaren wurden stark ausgebaut, vor allem die Zahl von Photovoltaikanlagen stieg kräftig. Heute kommt etwa 60% vom Strom in Baden-Württemberg aus erneuerbaren Quellen wie Wasser, Sonne und Wind. Die haben also der Kernkraft von früher den Rang abgelaufen. Rheinland-Pfalz hatte kein eigenes AKW am Netz, doch auch hier hat der Atomausstieg der Energiewende einen Schub gegeben. Übrigens auch dank Menschen, die die Energiewende selbst in die Hand genommen haben. In den 4 Jahren nach Fukushima wurden rund 20 Energiegenossenschaften in Rheinland-Pfalz gegründet, alle mit dem Ziel, hin zu klimafreundlichen Energien und weg von Kohle und Atomkraft.
Die Atomkatastrophe von Fukushima am 11. März 2011 und die Folgen für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Und das ist jetzt auch der 15. Jahrestag von Fukushima. Deshalb rufen Umweltverbände aus Deutschland und aus der Schweiz zu Protestaktionen und Mahnwachen auf. Ebenfalls heute diskutiert der Schweizer Ständerat, ob das Neubauverbot für AKWs in der Schweiz aufgehoben wird. Petra Jehle.
Neue Atomkraftwerke. In der Schweiz wird darüber gerade heftig diskutiert. Der Schweizer Bundesrat will, dass in der Schweiz wieder neue Atomkraftwerke gebaut werden dürfen. Allen voran Energieminister Albert Rösti von der rechtskonservativen SVP. Heute wird der Ständerat, die kleinere Kammer des Schweizer Parlaments, das Thema beraten. Und das ausgerechnet am Jahrestag der Katastrophe von Fukushima, sagen die Kritiker. Die haben Unterschriften gesammelt und Protestbriefe geschrieben. Mahnwachen gibt es auch im benachbarten Südbaden. In Mülheim organisiert das ein Umweltverband, in Konstanz die Bürgerinitiative Klar. Diese wehrt sich gegen den Bau eines Schweizer Atommüllendlagers im Grenzgebiet.
Die Spitzen von Union und SPD treffen sich heute im Kanzleramt zu einer Sitzung des Koalitionsausschusses. Es soll unter anderem um Haushaltsfragen und die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit gehen. Die SPD will bei den Beratungen mit Bundeskanzler Friedrich Merz auch über die Folgen des Krieges im Iran sprechen, vor allem mit Blick auf die steigenden Spritpreise. Die Exzellenzkommission in Bonn entscheidet heute über die Zukunft der Exzellenzuniversitäten und Verbünde. In Rheinland-Pfalz ist die Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz mit dabei. In Baden-Württemberg sind es die Universitäten in Tübingen und Heidelberg und das Karlsruher Institut für Technologie. Alle tragen bereits den Titel Exzellenzuniversität. Phyllis Kückrekoll.
Die Universität Heidelberg etwa wird schon seit 2007 als Exzellenz-Uni gefördert und ist wieder im Rennen, genauso wie die Uni Tübingen und das KIT in Karlsruhe. Sie alle wollen den Titel Exzellenz-Universität behalten. Den bekommt, wer sich durch internationale Wettbewerbsfähigkeit und herausragende Forschung auszeichnet. Dabei müssen die Bewerber mindestens 2 Forschungsverbünde, sogenannte Cluster, vorweisen können. In den Clustern arbeiten Forschende interdisziplinär und standortübergreifend zusammen.
Heute vor 50 Jahren ist in Philippsburg im Kreis Karlsruhe die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage, kurz CAPS, gegründet worden. Heute feiert sie Jubiläum. Stefanie Peik.
Seit einem halben Jahrhundert bekämpft der Verein Stechmücken am Oberrhein, von Sasbach am Kaiserstuhl über Mannheim und Ludwigshafen bis Bingen am Rhein, meist vom Hubschrauber aus. Dieses Jahr hat die Saison etwas früher als gewöhnlich begonnen. Gestern starteten erste Helikopterflüge, um den biologischen Wirkstoff BTI über ausgewählten Mückenbrutstätten abzuwerfen. Der NABU Rheinland-Pfalz sieht solche Eingriffe ins Ökosystem kritisch. Die CAPS dagegen betont, sie arbeite sehr gezielt und umweltschonend.
Nach dem Tod eines Jungen auf einem Supermarktparkplatz in Niedernhall bei Heilbronn steht ein damals 18-Jähriger wegen Mordes vor Gericht. Er soll den 12 Jahre alten Jungen im vergangenen Sommer überfahren und getötet haben. Mit Absicht, so die Staatsanwaltschaft. Timo Leis.
Zielgerichtet angefahren habe der Angeklagte den 12-Jährigen, so die Staatsanwaltschaft. Die Anklage geht von Mord aus niedrigen Beweggründen aus. Zwischen dem Getöteten und dem Angeklagten ging wohl ein Streit voraus. Der Junge starb noch vor Ort auf einem Supermarktparkplatz an seinen Verletzungen. Bislang schwieg der Angeklagte zu den Vorwürfen. Das Gericht muss nun neben der Schuldfrage klären, ob für den 18-Jährigen noch Jugendstrafrecht gilt. Im Jugendstrafrecht liegt die Höchststrafe bei maximal 10 Jahren. Es sei denn, es geht um Mord und es liegt eine besondere Schwere der Schuld vor. Dann sind bis zu 15 Jahre möglich. Das Urteil wird für Mitte Mai erwartet.
Ein Jahr nach dem tödlichen Bahnunfall von Ubstadt-Weiher im Kreis Karlsruhe dauern die Ermittlungen zur Ursache an. Am 11. März 2025 waren 3 Menschen beim Zusammenstoß einer Stadtbahn mit einem Heizöllaster gestorben. Rebecca Plies.
Das Unfallgutachten liege der Staatsanwaltschaft Karlsruhe seit Anfang des Jahres vor, so Pressesprecher Manuel Graulich gegenüber dem SWR. Dieses werde aktuell ausgewertet und das könne einige Wochen in Anspruch nehmen. Danach wird die Öffentlichkeit laut Staatsanwaltschaft über das Ergebnis informiert. Bei dem schweren Unfall vor einem Jahr war die Bahn an einem unbeschrankten Bahnübergang bei Ubstadt-Weiher in Flammen aufgegangen. Die Fahrerin und 2 Fahrgäste kamen dabei ums Leben. Der Fahrer des Heizöl-Lkw konnte schwer verletzt gerettet werden. Der Bahnübergang ist seitdem für den Lkw-Verkehr gesperrt.
Bei den Paralympischen Winterspielen in Italien findet heute der 5. Wettkampftag statt. Das deutsche Team hofft heute auf etwas mehr sportliches Glück als gestern. Raimo Hinsdorf.
Ein bisschen weniger Drama als tags zuvor wäre ganz schön für die deutsche Paralanglaufmannschaft im Val di Fiemme. Gestern durften 2 Silbermedaillen bejubelt werden, aber die Zurückstufung der sehbehinderten, ursprünglich zweitplatzierten Leonie Walter wegen eines technischen Regelverstoßes ihres Guides drückte die Stimmung im deutschen Lager ein wenig. Und traurig war auch Katrin Marchand nach ihrer knapp verpassten Sprintmedaille, obwohl sie doch stolz sein durfte über ihren 4. Platz. Nach Olympia- und Paralympics-Teilnahmen im Rudern wagt sich die 35-jährige Ärztin erst seit einem Jahr auf die schmalen Langlaufbretter. Heute nimmt Katrin Marchand die klassisch gelaufenen 10 Kilometer in Angriff, wie der Großteil der deutschen Loipenasse mit Handicap. Die deutsche Mannschaft hofft auch hier wieder auf Medaillen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Es knirscht zwischen Spanien und Deutschland, seitdem Friedrich Merz die Spanier nicht verteidigt hat, als US-Präsident Donald Trump sie während Merz' Besuch im Weißen Haus beschimpfte hat, sind die Spanier sauer. In Berlin kursiert dazu eine neue Geschichte. Offenbar hat der deutsche Kanzler deswegen beim spanischen Regierungschef Pedro Sánchez angerufen, um die Sache zu klären. Und dieser Anruf, der ist nicht so ganz glatt gelaufen, das weiß Evi Seibert.
Solche Gespräche zwischen Regierungschefs laufen normalerweise so ab, dass auf beiden Seiten ein ganzer Stab von Leuten vor dem Telefon hockt. Der Chef, eine Übersetzerin, der außenpolitische Berater, je nach Thema noch die Wirtschaftsberaterin oder der Sicherheitsberater, der Regierungssprecher und dann vielleicht noch die ein oder andere Expertin aus dem Kanzleramt. Zur verabredeten Uhrzeit wird dann auf den extra abhörsicheren Leitungen telefoniert. Beim Anruf von Friedrich Merz bei Pedro Sánchez muss das aber wohl anders gelaufen sein. Denn der Kanzler soll erstmal auf dem Anrufbeantworter des Spaniers gelandet sein. Der hat aber nicht zurückgerufen. Auf Nachfrage haben die Spanier dann erklärt, dass das eine alte Nummer des Regierungschefs sei. Wie konnte das passieren? Hat Friedrich Merz einfach mal so von seinem Handy spontan angerufen und gesagt: Hola Pedro, hier ist Federico Merz aus Alemania. Telefono, por favor? Sind auf dem Kanzlerhandy vielleicht noch die Nummern aus der Zeit von Angela Merkel gespeichert? Und wen hat er wirklich angerufen, wenn das gar nicht mehr die Nummer von Pedro Sánchez ist? Eins ist aber auf jeden Fall klar. Enge Telefonfreunde scheinen die beiden nicht zu sein, wenn Merz nicht mal die aktuelle Nummer hat.
Anmerkung von Evi Seibert.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.
6.19 Uhr.
SWR aktuell.
Janosch, ja genau, das ist doch der mit Oh, wie schön ist Panama. Diese fantastische Geschichte für Kinder, liebevoll illustriert mit dem kleinen Tiger und dem kleinen Bären. Und Janosch, er steht natürlich auch für die Tigerente. Das haben uns Janosch-Fans in Mannheim gesagt.
Also ich hatte früher immer eine Holz-Janosch-Tigerente bis zum Alter von deutlich über 30 bei mir zu Hause stehen. Die hat mir eine Freundin gebaut und ich habe auch die Geschichten von Janosch immer sehr geliebt.
Ich mache dich gesund, diese Lieblingsgeschichte. Und außerdem eventuell noch, oh wie schönes Panama. Da sagt der Tiger immer Panama, das ist das Land unserer Träume, da müssen wir hin.
Bei Liebeskummer Apfelmus?
Bei mir ist es hauptsächlich der Tigerentenclub, mit dem man ja schon ein Stück weit groß geworden ist und immer wieder geschaut hat, da ist so die Tigerente am deutlichsten in Erinnerung geblieben.
Die Tigerente, der SWR hat eine ganze Kindersendung nach ihr benannt. Der Tigerentenclub ist inzwischen ein Klassiker im Programm und hat gerade seinen 30. Geburtstag gefeiert. Aber Janosch hat noch viel mehr gemacht. Er hat gezeichnet, Karikaturen veröffentlicht und auch Romane für Erwachsene geschrieben. Tja, und warum erzähle ich Ihnen das alles jetzt in SWR aktuell am Mittwoch um 6.20 Uhr? Genau, Janosch hat heute Geburtstag, er wird 95 Jahre alt. Anja Höfer aus der SWR Literaturredaktion. Anja, was ist denn dein persönlicher Janosch-Moment?
Das ist eher so ein Janosch-Gefühl, würde ich sagen. Das bekomme ich, wenn ich seine Bücher aufschlage. Ist eigentlich noch gar nicht so lange her, vielleicht 5 Jahre, dass ich sie meiner Tochter vorgelesen habe, die Janosch-Bücher. Ich würde sagen, aus den Büchern von Janosch scheint so ein warmes Licht. Das ist ein sehr warmes Gefühl, dass seine Bücher ausstrahlen. In Oh, wie schön ist Panama, da gibt es diesen Satz, wenn man einen Freund hat, braucht man sich vor nichts zu fürchten. Oder das Paradies ist dort, wo man ist, wenn man zusammen ist. Das ist ja eine sehr einfache Kinderbuchgeschichte. 2 Freunde, der kleine Bär und der kleine Tiger, die laufen los, um Panama zu finden und landen am Ende wieder zu Hause und finden es da eigentlich am schönsten. Aber dahinter steckt dann doch eine ziemlich große Lebensphilosophie, dieses scheinbar Einfache, das plötzlich sehr viel Tiefe bekommt. Und das ist für mich typisch Janosch.
Auf jeden Fall ist Janosch, dass ganz, ganz, ganz viele Familien ganz, ganz glücklich geworden sind beim Lesen seiner Bücher. Was hat denn Janosch Ende der 1970er Jahre anders gemacht als die anderen Kinderbuchautorinnen und Autoren?
Also ich glaube, was er vor allem gemacht hat, das ist, dass er die Kinderliteratur damals radikal so entpädagogisiert hat. Davor ging es in den Kinderbüchern ja oft darum, Kindern was beizubringen, also ordentlich zu sein, brav, fleißig zu sein. Das ist Janosch alles völlig egal. Also bei ihm geht es stattdessen um Freiheit. Es geht sehr viel um Freundschaft und darum, seinen eigenen Weg zu gehen. Der kleine Tiger und der kleine Bär sind ja eigentlich 2 Aussteiger, wenn man so will. Die bauen sich ihre Welt selber. Sie erfinden einfach mal die Post oder das Telefon. Und sie lassen sich wirklich von niemandem sagen, wie man zu leben hat. Das ist ein bisschen Janoschs Botschaft.
Für Freiheit und vor allen Dingen die Freiheit der Kinder steht vielleicht auch so ein bisschen dieses berühmte Zitat von Janosch. Er hat nämlich gesagt, seine Bücher seien Wurfgeschosse für Kinder gegen böse Eltern. Hat er damit die Eltern gegen sich aufgebracht?
Nein, das glaube ich nicht. In der Zeit, wo er den gesagt hat, waren das in der Regel, glaube ich, sehr nette Eltern. Er allerdings selber hatte eine ganz fürchterliche Kindheit, denn er hatte einen gewalttätigen Vater, unter dem er sehr, sehr gelitten hat. Und er hat gegen diesen Vater und gegen diese Gewalterfahrung, glaube ich, mit seinen Kinderbüchern auch sehr angeschrieben. Also er hat da eine Gegenwelt entworfen zu dieser Erfahrung. Und diese Gegenwelt, die strahlt eben sehr viel Wärme aus. Und es sind sehr selbstbestimmte Figuren, die nicht auf Autoritäten hören. Und die sich eben ihre eigene kleine Welt bauen mit Hängematte, mit einer Angel und einer guten Freundschaft.
Viele kennen nur seine Kinderbücher, aber Janosch hat auch für Erwachsene geschrieben. Welche Bücher gefallen dir da besonders?
Ja, er hat in den 60er und 70er Jahren auch Romane und satirische Texte geschrieben, zum Teil ziemlich bissig. Da ging es so um die deutsche Nachkriegszeit, um Lebenskampf und Krisen. Und ich mag seine Bücher über Herrn Wondrak ganz gerne. Das ist so eine Art Philosoph für Erwachsene. Und in seinen Wondraschek-Büchern geht es auch um die großen Fragen. Also was gibt dem Leben Sinn? Wie lebt man gut und wie lebt man richtig? Das sind eben diese Wondraschek-Bücher. Und Janosch war immer auch ein politischer und sehr kritischer Beobachter der Gesellschaft. Und diese Haltung kommt in den Kinderbüchern vielleicht ein bisschen freundlicher und poetischer daher, in den Erwachsenenbüchern etwas bissiger.
Und die Tigerente, Anja, über die müssen wir auf jeden Fall nochmal sprechen, gerade auch wegen des Tigerentenclubs im SWR. Die hält Janosch inzwischen ja selbst angeblich für Kitsch, aber die wird da nie wieder los, nicht wahr?
Nee, also die Tigerente wird da nicht mehr los. Das ist so ein bisschen sein Schicksal. Das ist ja diese kleine gelb-schwarz gestreifte Holzente, die ist längst zur Ikone geworden. Es gibt ja auch, also es gab, ich glaube, die Welle ist inzwischen wieder etwas abgeebbt, aber es gibt eine Welle von Merchandising mit der Tigerente natürlich. Aber vielleicht passt das ja auch ganz gut zu ihm. Also er wollte auch nie ein großer Kinderbuchklassiker sein. Und genau deshalb ist er es jetzt wahrscheinlich geworden.
Vielen Dank, Anja Höfer aus der SWR Literaturredaktion über Janosch. Der Kinderbuchautor und Illustrator wird heute 95 Jahre alt. 6.25 Uhr.
SWR aktuell. Sport.
Mit Thomas Barreis.
Hallo nach da draußen. Der FC Bayern München kann in der Champions League aller Voraussicht nach für das Viertelfinale planen. Dem deutschen Meister ist im Achtelfinal-Hinspiel ein furioser 6:1 Kantersieg bei Atalanta Bergamo gelungen. Patricia Gabor hat diese Partie beobachtet.
Angstgegner, Bundesliga-Schreck, all die großen Spitznamen, die Atalanta Bergamo vor der Partie verpasst bekommen hatte, sie verflogen im diesigen Nachthimmel. Die Gastgeber starteten zwar mutig in das Achtelfinal-Hinspiel gegen die Bayern, waren gleichzeitig aber auch übermütig und ließen den Münchnern zu viel Raum. Stanisic, zweimal Olise, Gnabry, Jackson, Musiala, eine lange Torschützenliste bei diesem 6:1-Sieg. Die Münchner um Kapitän Joshua Kimmich waren perfekt auf das mannorientierte Spiel der Bergamaschi eingestellt.
Vor allem in der ersten Halbzeit, da haben wir schon sehr, sehr gute Lösungen gefunden gegen das Mann-gegen-Mann-Pressing. Wir waren sehr aktiv, haben uns sehr gut bewegt, immer wieder auch viele Tiefenläufe, viele Positionswechsel. War sehr gut tatsächlich.
Auch wenn die Tonlage von Kimmich verrät, dass nicht alles sehr gut war. Am Ende schoss Atalanta noch einen Ehrentreffer. Dabei verletzte sich Torhüter Jonas Urbich. Vorher musste schon Alphonso Davies unter Tränen ausgewechselt werden. Auch Jamal Musiala konnte nicht bis zum Schlusspfiff auf dem Platz bleiben. Durch die Verletzungen war den Münchnern nach dem Triumph nicht wirklich zum Feiern zumute. Aber auch wenn Trainer Vincent Kompany im Rückspiel vielleicht puzzeln muss, den Einzug ins Viertelfinale werden sich die Bayern wohl nicht mehr nehmen lassen.
Das Rückspiel findet dann am 18. März in München statt. Bayer Leverkusen empfängt heute Abend in der Königsklasse den FC Arsenal zum Achtelfinal-Hinspiel. Torge Hiddink hat die Details dazu.
Bayer Leverkusen geht als klarer Underdog in das Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Arsenal. Die Engländer sind das einzige Team der Champions League, das bis jetzt alle seine Spiele gewann. Darunter war auch ein 3:1-Erfolg gegen die Bayern. Die Gunners gelten als besonders gefährlich bei Ecken und Freistößen. Bayer-Trainer Kasper Julmen bezeichnet den Gegner als die aktuell vielleicht beste Mannschaft Europas und will, dass seine Spieler das Match in der Königsklasse genießen und mit Mut und Spielfreude vielleicht eine Überraschung in der Bayer-Arena schaffen.
Anstoß ist um 18.45 Uhr. Was bei den Paralympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo gestern war und heute sein wird, das weiß Raimo Hinsdorf.
Ein bisschen weniger Drama als tags zuvor wäre ganz schön für die deutsche Paralanglaufmannschaft im Val di Fiemme. Gestern durften zwei Silbermedaillen bejubelt werden, aber die Zurückstufung der sehbehinderten, ursprünglich zweitplatzierten Leonie Walter wegen eines technischen Regelverstoßes ihres Guides drückte die Stimmung im deutschen Lager ein wenig. Und traurig war auch Katrin Marchand nach ihrer knapp verpassten Sprintmedaille, obwohl sie doch stolz sein durfte über ihren vierten Platz. Nach Olympia- und Paralympics-Teilnahmen im Rudern wagte sich die 35-jährige Ärztin erst seit einem Jahr auf die schmalen Langlaufbretter. Heute nimmt Katrin Marchand die klassisch gelaufenen 10 Kilometer in Angriff, wie der Großteil der deutschen Loipenasse mit Handicap. Die deutsche Mannschaft hofft auch hier wieder auf Medaillen.
Tennisprofi Alexander Zverev steht beim Masters in Indian Wells im Viertelfinale. Der 28-jährige Hamburger hat sein Achtelfinalmatch gegen den US-Amerikaner Francis Tiafoe mit 6:3 und 6:4 gewonnen. Gegner im Viertelfinale ist dann der Franzose Arthur Fils, der sich zuvor etwas unerwartet gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime durchgesetzt hatte. Soweit der Sport, es war gerade 6:29 Uhr.
SWR aktuell, Ihr Informationsprogramm für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Mit Andreas Bönisch, einen schönen Mittwochmorgen. Die Atomenergie soll in Europa wieder eine größere Rolle spielen und mit EU-Mitteln finanziell gefördert werden. Mini-AKWs sollen im Kampf gegen die Energiekrise helfen. Ob das Konzept auch funktioniert, darüber berichten wir gleich nach den Nachrichten.
SWR aktuell, das Wetter für den Südwesten.
Von vereinzelten Schauern abgesehen, erst einmal trocken. In Württemberg scheint am Vormittag ab und zu die Sonne. Im westlichen Rheinland-Pfalz an der Grenze zu Luxemburg fängt es dagegen bald an zu regnen. Am Mittag wird es dann auch in Rheinhessen nass. Und im Laufe des Tages auch Regen in Baden-Württemberg, am Abend dann von der Ostalb bis ins Allgäu.
SWR aktuell, Nachrichten.
Um 6.30 Uhr.
Mit Ralf Hecht, guten Morgen. Das US-Militär meldet die Zerstörung von iranischen Minenlegern. Vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz sind die Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten im SWR-Fernsehen aufeinander getroffen. Und bei einem Brand in einem Linienbus in der Schweiz sterben mindestens 6 Menschen. Das Wetter in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz: am Vormittag teils noch Sonne, sonst bald Regen und Wind. Höchsttemperaturen 9 bis 17 Grad. Im Krieg gegen den Iran meldet das US-Militär erneut die Zerstörung iranischer Schiffe. In der Nähe der Straße von Hormus habe man unter anderem Boote versenkt, die Seeminen in der für den Welthandel so wichtigen Wasserstraße verlegen könnten. Nina Barth.
Unklar ist aber, ob der Iran seit Beginn des Krieges tatsächlich Minen im Wasser verlegt hat. Der Fernsehsender CNN hatte berichtet und sich dabei auf anonyme Quellen berufen, dass der Iran mehrere Minen in der Straße von Hormus platziert hat. Laut CBS News sehen US-Geheimdienste Anzeichen dafür, dass der Iran Vorbereitungen trifft, Minen zu verlegen. US-Präsident Donald Trump erklärte auf seiner Plattform Truth Social, den USA lägen keine Berichte vor, dass der Iran Minen in der Straße von Hormus verlegt habe. Sollte dies aber der Fall sein, müssten sie sofort entfernt